ich habe mich ja nie als Klatschpresse verstanden, sondern mehr als Leutebeobachterin. Das war vielleicht mein einziger Fehler, dass ich zu viele Kleider gekauft habe. Es gab so Momente, wo man sich zwicken musste, ob das jetzt ein Traum ist oder echt. Ja. Ich glaube, ich habe sie alle kennengelernt.
Ich begrüße Sie zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Grande Dame des deutschen Boulevardjournalismus, Marie Waldburg, in ihrem Zuhause in München. Hallo, liebe Marie.
Hallo, liebe Tanja.
Eigentlich heißt du richtig Maria Sidonia Gräfin zu Waldburg und Waldsee. Du bist in einem kleinen Dorf an einem tief verschneiten Wintertag im Februar 1948 im Allgäu geboren, Sternzeichen Wassermann. Bei deiner Geburt hatte eigentlich niemand mehr so wirklich mit dir gerechnet, da deine Schwester Elisabeth eine Stunde vor dir zur Welt kam und deine Mutter gar keine Ahnung hatte, dass sie zweieiige Zwillinge erwartete. Deine Großmutter sagte bei deinem Anblick nur humorvoll, ah, die Nachgeburt. Auf Schloss Wolfegg, welches deinen Großeltern gehörte, und später in einem kleinen Nachbarschlösschen Kisleck verbrachtest du mit deinen Eltern und deinen 6 Geschwistern eine wunderschöne, unbeschwerte Kindheit. Dein Vater verdiente zwar nicht so viel, das Schloss entpuppte sich finanziell als Fass ohne Boden, aber irgendwie in den Zimmern war es auch ein bisschen kalt und ihr musstet sehr sparsam und spartanisch leben. Doch deine Eltern führten irgendwie eine sehr glückliche Ehe und somit hattet ihr es daheim eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich eine sehr fröhliche Zeit. Deine Mutter, eine geborene Gräfin, war eine zupackende, unprätentiöse, forsche, disziplinierte, mutige und sehr gläubige Frau, die sich irgendwie ganz und gar in den Dienst der Familie stellte. Dein Vater, Johannes Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee, war ein zurückhaltender und korrekter Kunsthistoriker, der für Verlage arbeitete. Du hast einmal deine Kindheit mit einem See im Allgäu verglichen. Ruhig, glatt und ein bisschen träge. Wie hat sich in dir aus einem solchen Umfeld kommend diese Lust an Glamour, Klatsch und Exzentrik überhaupt entwickeln können? Gab es da jemand, der dich irgendwie inspiriert hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Lust nach Glamour und Klatsch, die hatte ich ja nicht immer. Ich war ein sehr schüchternes Kind und habe aber schon immer diese Bunte angeguckt, die bei meiner Großmutter lag. Und habe da geschaut, Soraya und diese ganzen Leute.
Gab's die da schon, die Bunte?
Die Bunte gibt's ja ewig, die gab's ja. Die hat ja neulich schon 70. Geburtstag
Ehrlich?
Gefeiert.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Also die gab's schon, die sah anders aus und war auch anders aufgeteilt, aber da waren diese vielen Bilder drin. Und da habe ich schon immer gesagt, das interessiert mich. Aber ich wollte eigentlich irgendwie schreiben, aber natürlich eher nicht Klatsch damals. Also,
aber es hat dich trotzdem fasziniert.
Es hat mich fasziniert, weil ich sehr, weil ich auch neugierig bin, war ich schon als Kind und auch irgendwie auf Leute gut zugehen konnte. Also diese ganze Verwandtschaft, die war ja so ein bisschen langweilig und wir hatten aber ein paar sehr kesse Tanten und die kamen dann und waren elegant und so. Das fand ich irgendwie, große weite Welt, fand ich schon immer spannend, ja.
Und da gab es ja, glaube ich, auch noch einen Bruder von deiner Mutter, oder? Der schon irgendwie der machte schon irgendwas
ja,
beim Fernsehen.
Ja, der Gerhard Redebohr, der war beim Bayerischen Fernsehen und hat Unter unserem Himmel gemacht und tolle Sendungen. Und der hat eben, ja, der hat es vielleicht auch in mir irgendwie geweckt, dieses Interesse an diesem.
Also auf jeden Fall wolltest du da aus diesem kleineren Dörfchen.
Ich hatte mich schon angemeldet als Volksschullehrerin. Ich wollte eigentlich in Weingarten, das ist ein Nachbarort.
Ach so.
Die Hochschule für, also, oder Schule für Volksschullehrerinnen machen. Aber dann hat mir jemand gesagt, du hast überhaupt keine Geduld, das hat keinen Sinn. Und dann habe ich ja Sprachen gemacht.
Ja, ja. Als langjährige Redakteurin von Abendzeitung und Bunte hast du ja über 40 Jahre die High Society dieser Welt intensivst begleitet. Warst ein gern gesehener Gast auf den Festen, Hochzeiten und Beerdigungen der Stars. Sie alle haben dich irgendwie gerne in ihr Leben gelassen, haben ihre private Türe weit geöffnet, obwohl sie ja eigentlich wussten, dass du anschließend, wenn der Event vorbei war oder die Einladung, schon auch etwas über sie schreiben würdest. Du hast viel gesehen, gehört, erfahren, gewusst und miterlebt. War letztendlich das Geheimnis deines großen Erfolgs deine Diskretion, also dein Schweigen im richtigen Augenblick?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Schweigen im richtigen Augenblick ist manchmal wirklich lebensnotwendig. Denn ich habe ja Inner Circle-Geschichten, auch Streit unter Paaren oder Schwangerschaften oder Neuigkeiten gehört und habe das dann schon abgesprochen mit den Leuten. Wenn du keine Konkurrenz spürst, ja, also die haben mir dann gesagt, da ist die Bild dran, also mach es bitte, ja. Also es war ja immer so ein Geben und Nehmen. Ich habe nicht viel für mich behalten. Das ist schon, weil ich bin, dieses Buch heißt ja auch meistens diskret, ist vielleicht der falsche Name, weil ein Journalist kann nicht immer diskret sein. Aber ich finde, man muss schon eine Grenze ziehen zwischen Dingen, die beleidigend sind, ja, oder Dingen, die Menschen erklären. Meine Aufgabe ist ja, Menschen zu erklären, ja. Also warum tickt der so? Warum ist der so erfolgreich? Warum ist der mal erfolgreich gewesen und jetzt verlassen von allen Leuten? Ich versuche, Menschen zu erklären und weiter reinzuschauen. Aber alles, was wirklich beleidigend war, haben andere Kollegen vielleicht gemacht und waren vielleicht auch gefürchteter. Aber das fand ich nie meine Aufgabe.
Dein größter Fan, Harpe Kerkeling, hat das Vorwort für dein Buch, was du gerade schon erwähnt hast, meistens diskret, verfasst und voller Ehrfurcht schreibt er dort: Marie ist klug, beherzt und hat Humor. Sie versteht wie keine zweite gepflegt zu klatschen. Sie ist der Reich Ranitzky des bunten Boulevards. Dieses große Kompliment von ihm drückt aber, finde ich, auch aus, dass normalerweise die sogenannten Klatschreporter mit weniger Stil, weniger Klasse und vielleicht auch weniger Feingefühl handeln und schreiben als du. Gehen die deine Qualität haben, normalerweise nicht in den Boulevardjournalismus? Hast du dich jemals so ein bisschen geschämt, dass du für die Klatschpresse arbeitest?
Ja, ich habe mich ja nie als Klatschpresse verstanden, sondern mehr als Leutebeobachterin. Klatschen hat ja schon etwas Negatives an sich, das Wort, ja. Leuteerklärerin, Beobachterin. Natürlich gab es da Vorbehalte. Also ich meine, schon in der Abendzeitung, die sehr links war, wurden sowohl der Gräter, mein Vorgänger, als ich oft ein bisschen ausgelacht, ja, weil wir uns auf dem Terrain bewegten, was ein Feuilleton-Journalist nicht machen würde, ja. Also gut, Premieren feiern, da waren die auch und haben auch ordentlich mitgetrunken, aber es war schon so ein Muss für jede Zeitung. Muss jede Zeitung haben, so ein Ressort. Aber es gibt sicher Journalisten, die das nicht so gut finden.
Die so ein bisschen verurteilt haben.
Ja,
aber irgendwo waren sie wahrscheinlich trotzdem ein bisschen neidisch, dass du da überall so rumchatten durftest.
Vorurteile, dass man dauernd Champagner trinkt und dauernd reist, waren groß, die waren bis zum Schluss so, ja. Also ich meine, wenn ich nur gereist wäre, hätte ich ja nicht schreiben können in der Redaktion, ja. Also ich bin ja manchmal mit dem ersten Flieger um 7 wieder zurückgeflogen, um in der Redaktion die Seiten zu gestalten mit meinem...
Ja, damals gab es ja auch noch nicht, dass man das schnell mal rüber mailen konnte.
Nee, ja, gemailt habe ich schon, aber ich musste dann die Fotos mit dem immer sehr netten Layouter. Ich hatte immer Glück mit Mitarbeitern und Kollegen. Und wir haben das dann zusammengestaltet. Ich will ja auch, dass ich dahinter stehe. Ja. Also wenn der das dann alleine macht, dann stehe ich nicht dahinter. Und das war schon viel Arbeit auch. Oder manchmal, wenn irgendwelche Geschichten am Abend reinkamen. Die Leute starben immer in der Nacht. Ich musste oft in der Nacht in die Redaktion. Gunter Sachs und alle, Bernd Eichinger, alles war immer nachts. Ja. Da kommst du um 7 nach Hause. Das war aber auch irgendwie ganz...
Also um 7 Uhr in der Früh. Also da arbeitet man die ganze Nacht eben durch.
Da arbeitet man die ganze Nacht. Auch Gloria kam mal in die Redaktion, Turn und Taxis, die bei Michel Friedmann doch gesagt hat, die Neger schnackseln so gern. Und das musste...
Stimmt, ich hatte es schon wieder verdrängt.
Das musste sie ganz schnell revidieren oder erklären, ja. Und das war eine Nachtarbeit, ja, Frau. Die ganzen Leute waren längst gegangen und ich musste das noch schreiben. Aber das hat auch seinen Reiz. Ich finde, wenn das so nachts, wenn du ganz alleine bist, ist ganz toll. Mhm. Ich habe das nicht, ich vermisse das auch ein bisschen.
Jetzt. Das war eben, damit es schnellstmöglichst dann in den Druck gehen kann.
Ja.
Du bist, als du 11 Jahre alt warst, von deinen Eltern in ein Internat geschickt worden, von Klosterwald gesteckt, sagst du. Mir scheint es ein bisschen so, als sei es in Adelskreisen irgendwie selbstverständlich, dass die Kinder mit dem Eintritt ins Gymnasium, wenn sie also so 10, 11 Jahre alt sind, 5. Klasse, in ein Internat kommen. Weißt du, warum deine Eltern dich dorthin geschickt haben? Und wie hast du es denn überhaupt dort ausgehalten oder empfunden? Denn das Heimweh war ja sicherlich auch bei dir da, oder?
Ja, das Heimweh war groß. Also ich war mit 11 wie andere Kinder mit 7, ja. Ich war einfach noch ein Kind, also in der ganzen Art, ja. Und ich habe oft geweint am Abend, ja. Es war schon in so einem Schlafraum mit 30 Mädchen, ja. Es ist aber keine Adelsattitüde, Kinder ins Internat zu stecken. Also wir waren vielleicht 3 Adlige im unter 30 in der Klasse. Aber bei uns wäre einfach die Anbindung an eine Stadt so weit gewesen, so schwierig, dass man gesagt hat, jetzt kommen die ins Internat. Ich habe mich dann manchmal auch so ein bisschen abgeschoben gefühlt, aber das stimmte nicht, weil meine Mutter war immer todunglücklich, wenn wir wieder abreisten. Ich glaube, es ist auch so eine Erziehung mit besonderen Werten, ja, bei diesen Klosterschwestern. Also vielleicht hat man sich erhofft, dass ich dann irgendwie selber Klosterschwester werde, aber das habe ich nicht gemacht.
Aber ist es auch deinen Eltern wichtig gewesen, dass man auch im Internat natürlich einen anderen Umgang hat und andere Kinder kennenlernt aus anderen Familien, denn das Internat kostet ja Geld, als wenn man eben irgendwie auf, sagen wir mal, die nächstbeste Regelschule geht. War das deinen Eltern auch wichtig?
Das, glaube ich, war nicht vorherrschend. Ich glaube, also ich meine, die hätten mich genauso nach Wangen geschickt und hätte ich halt mit dem Zug jeden Tag fahren müssen. Ich glaube, der Umgang oder die Angst, dass ich im Zug irgendwie falsche Leute kennenlerne, war größer als das, dass ich da jetzt entsprechend gleichgesinnte Mädchen kennenlerne. Mhm. Das war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war mehr, 7 Kinder zu Hause zu haben, wäre auch viel gewesen. Ja, also vielleicht war es für die
natürlich
auch ganz...
Also ihr wart eben dann zumindest gut verräumt.
Verräumt klingt so. Also ich war dann einfach ein bisschen traurig, weil wir haben natürlich als Zwillinge, hat nie jemand einen eigenen Brief bekommen, sondern es ging an die Zwillinge Waldburg, ja. Kam dann immer Post einmal im Monat oder so. Also wir waren schon.
Also deine Zwillingsschwester ist Gott sei Dank eben wenigstens mit dabei gewesen.
Ja.
Also ihr konntet dann, ich sag jetzt mal, zusammen vielleicht in einem Bett schlafen und euch irgendwie trösten.
Das auch nicht, aber wir konnten uns trösten, ja. Wir konnten uns trösten.
Ja.
Nein, so schlimm war es auch nicht. Es war auch lustig, ja. Wir haben einfach auch schöne Sachen gemacht, Martinslaternen und von Leichnamsteppiche und gebastelt, was das Zeug hält. Aber diese Nonnen in Klosterwald haben natürlich die ganzen Putzkräfte gespart, weil sie haben uns immer Ämter gegeben. Also wenn man erwischt wurde sowieso, da hat man Doppelamt bekommen. Und da musste man Samstag Treppe putzen, Kartoffel schälen, Garten jäten, so. Also die haben sich eigentlich dieses Personal gespart, weil wir immer Sachen machen mussten.
Aha, das ist auch interessant.
Ja, das ist unverschämt.
Dein Vater starb 1966 mit nur 61 Jahren an einem schweren Nierenleiden, als du gerade mal 17 Jahre alt warst und gerade dein Abitur machtest. Hast du gewusst, wie krank er war? Konntest du dich denn überhaupt auf seinen Tod vorbereiten?
Also als wir ihn das letzte Mal besucht haben, da war er schon, sah sehr elend aus in Freiburg im Breisgau, waren wir alle Kinder da und schon allein das Ritual.
Also im Krankenhaus sozusagen.
Der war im Krankenhaus, ja. Mhm. Und allein dieser Ausflug, dass wir alle dahin fuhren, das war mir dann schon bewusst, dass es nicht mehr lang geht. Aber meine Mutter war eine Frau, die alles, was negativ war, wegfegen wollte, was auch irgendwie schwierig war. Weil, ich meine, das war auch eine zu heile Welt manchmal bei uns.
Sie wollte alles von euch fernhalten.
Ja, ja, ja. Und meine kleine Schwester, die sehr an meinem Vater hing, für die war das sehr, sehr schwierig. Aber sie wollte, ja, sie hat uns sehr lange wie Kinder behandelt. Und es ist vielleicht rückblickend gut, aber fürs Leben keine wirkliche Vorbereitung.
Und war dir dein Vater auch sehr nah oder hast du gar nicht so viel von ihm mitbekommen?
Ich habe nicht viel mitbekommen, weil wir waren nur in Ferien da und da war ich dreimal zum Austausch in Frankreich. Deswegen habe ich Französisch auch so gerne. Und ich habe ihn, ja, er war auch ein strenger Vater. Also ich glaube, ich habe mit meiner Mutter besser gekonnt.
Deine Mami starb 2002 im Alter von 88 Jahren an Demenz. Zuvor hatte sie einen Schlaganfall, ja, oder umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht genau.
Einen Schlaganfall vorher, ja.
Ich habe ja in meinem Podcast auch mit Desiree von Bohlen und Halbach gesprochen, die Gründerin des Vereins Desideria Care in München ist und dort den Angehörigen von Menschen mit Demenz hilft. Sie sagt, Demenz ist die Krankheit der Angehörigen. Wie bist du mit diesem langsamen Verschwinden, mit diesem langen Sterben deiner Mutter zurechtgekommen?
Also das ist ja eine andere Form, die meine Mutter hatte. Das war ja ein Schlaganfall und sie wurde 2 Tage nicht gefunden. Und da ist das Gehirn natürlich dann nicht mehr zu retten. Ja, es ist nicht so eine langsame Demenz, sondern nach diesem Schlaganfall war sie dann schlagartig in einer anderen Welt. Ich bin ganz gut damit zurechtgekommen, vielleicht weil ich selber ein bisschen verrückt bin. Sie hat sich immer gefreut über mich. Wir haben viel gelacht. Sie hat dann manchmal gesagt, wer bist du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich bin die Marie. Ich kenne keine Marie. Das habe ich dann nie persönlich genommen, weil
also
die
war so, nicht schrecklich für
nein,
dich.
Nein, sie
wie
war
lange
so,
war sie denn in dem Zustand dann noch, bis
Jahre,
zu ihrem Tod?
Vier Jahre. Aber nur weil sie so eine Kämpferin ist. Jemand anders wäre schneller gestorben. Mhm. Sie ist ja so eine, wirklich eine Frau, die Flucht und alles überlebt hat. Und so stark war, ja. Deswegen wollte sie auch nicht sterben, ja. Sie ist einfach in diesem Zustand sehr lange gewesen. Aber ich bin damit gut zurechtgekommen.
Also du konntest es annehmen?
Ja, ich war wirklich von München aus sehr, sehr oft am Wochenende da. Mhm. Und habe mit ihr gelacht und geredet. Und manchmal hatte sie auch ganz helle Momente, ja. Hat sie auch drüber gesprochen, wie das früher in Böhmen war und mit ihren Geschwistern alle noch nennen können. Mhm. Gibt ja so ein Langzeitgedächtnis, ja. Oder sie hat so Kinderlieder gesungen. Meine Kinder hat das sehr amüsiert.
Ja.
Ja.
Auch eine schöne Sichtweise, ja, auf etwas, ja, was vielleicht nicht jeder so ertragen kann.
Ja, ich glaube, wie sie dann wirklich ein ganz schwerer Pflegefall war, das hätte ich auch nicht jeden Tag gekonnt.
Aber es war dann eben nicht mehr so lange.
Das war, ja, aber da war eine Frau da, die ihr half und die uns das abnahm. Das kannst du als Tochter gar nicht machen.
Aber sie musste nicht in ein Altenheim oder in ein Pflegeheim.
Sie war kurz im Altenheim und dort bin ich hin mit meiner Zwillingsschwester und habe sie gesehen, wie sie da schreckliche so in so einer Runde saß und irgendwie so Art Topfschlagen machen musste. Also es war so grauenvoll. Und da haben wir gesagt, sie muss jetzt nach Hause. Und da wurde diese Pflegerin gesucht, da war mein Bruder sehr, sehr, sehr hilfreich. Und das ging dann gut zu Hause, weil da hat sie ihr Umfeld gehabt, ihren Garten. Sie ist ja eine Gärtnerin aus Leidenschaft gewesen. Und deswegen war das wichtig, dass sie ihre Umgebung hat.
Mhm. Nach dem Abitur bist du als 18-Jährige für 9 Monate als Au-pair-Mädchen zu deiner ältesten Schwester und ihrem Mann, dem deutschen Botschafter, nach Pakistan gegangen. Eine doch recht ungewöhnliche Entscheidung für eine so junge Frau in den 60er Jahren. Schlummerte damals schon in dir so diese Neugierde auf das Neue, auf das Andere? Und was hast du dort alles erlebt?
Ach, dort habe ich viel erlebt mit anderen Botschaftsangehörigen. Wir sind um den Nanga Parbat und K2 geflogen und haben tolle Sachen gemacht und sind nach Kabul, was eine wunderschöne Stadt war. Damals ja völlig ungefährlich und über den Khyber Pass gefahren. Wir haben sehr viel gelernt. Ich habe Deutschunterricht irgendwelchen Spaniern gegeben, die dann an der Botschaft waren. Es war so eine Art Enklave natürlich, diese Botschafts-Area. Ja, da waren diese ganzen Residenzen nebeneinander. Das Leben der Pakistani habe ich nur peripher erlebt, beim Einkaufen, im Bazar, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Aber natürlich das war halt exotisch, ja. Das war natürlich, da wäre ich überall hingefahren nach dem Abitur. Eingesperrt eigentlich bis 17. Und da fand ich das herrlich. Es war mein erster Flug des Lebens. Man muss heute mal, die Kinder fliegen ja alle schon mit 3, 4, 5.
Oder als Säugling.
Oder Säugling oder im Bauch. Ja, jedenfalls war es mein erster Flug, ja.
Aber dann war es ja auch das erste Mal, wenn ich richtig verstanden habe, war ja das Internat ein Mädcheninternat. Ja. Aber wie war das denn dann da so für dich, so mit dem Frauwerden und natürlich auch mit den Männern? Wie hast du dich da selber wahrgenommen? Hast du schon zu Internatszeiten einen Freund gehabt? Oder wie warst du als heranwachsende Frau?
Ich mit 23 gehabt. Aber nee, da hat man noch irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Es war vielleicht ein bisschen unnatürlich, weil einmal stiegen so Soldaten bei uns ein, die haben eine Wette abgeschlossen da unten. Das waren noch Franzosen, das war kurz nach der Besetzung. Und die haben eine Wette gemacht, dass sie da oben ins Fenster einsteigen, sind bei uns angekommen im Zimmer. Und ich fand das wahnsinnig aufregend, ja. Aber es ist natürlich ungesund, ja, weil man ja so ein bisschen gehemmt ist erstmal, wenn man aufs erste Fest kommt, weil man überhaupt nicht. Ich habe 3 Brüder gehabt, das war natürlich ganz gut, ja. Aber und deren Freunde waren oft bei uns zu Hause.
Es gab nicht so üblich mit 16, 17 schon eben Partys, nee, oder so.
Gar nicht. Wir haben ein Jahr nach meinem Vater eigentlich erst, nach meines Vaters Tod, eigentlich erst das erste Fest besucht. Aha. Da war ich inzwischen 19.
Und dann aber in Pakistan, da haben die auch, da hast du noch gar kein Auge für Männer gehabt. Oder hast du dich da auch mal ein bisschen verknallt oder verliebt?
Bisschen vielleicht.
Jetzt, wo du so drüber nachdenkst.
Doch, der Kanadier war ganz hübsch, dem ich Unterricht gegeben habe. Aber ich habe mich, nee.
Also du warst noch ein bisschen schüchtern.
Ich war schüchtern. Ich konnte damit, ich wusste auch nicht, wie das dann verendet irgendwie.
1968 bis 1970 absolviertest du ein Sprachstudium in Heidelberg. 1971 bist du dann nach Paris, wo du als Dolmetscherin gearbeitet hast. 1972 dann nach München, um 3 Semester Kommunikationswissenschaften, Germanistik und Romanistik zu studieren. 1973 wurdest du dann an der Deutschen Journalistenschule in München angenommen, bei der übrigens auch mein Vater nach Kriegsende studierte. Während du das dann studiertest, sammeltest du auch ein bisschen Erfahrung so als Praktikantin, zum Beispiel beim Südwestfunk oder bei Südwestfunk, sagt man, oder Südfunk in Stuttgart. Stuttgart. Und bei der Bild in München. Ja. Ich glaube auch im Sportressort, habe. Ja. 1976 wurdest du dann Volontärin und ein Jahr später festangestellte Redakteurin bei der Münchner Abendzeitung. Und 83 begann dann deine Karriere, als du nach dem Ausscheiden des legendären und gefürchteten Klatschkolumnisten Michael Greta die Gesellschaftskolumne der Abendzeitung übernahmst.
85 war das erst.
Das war 85. Ja. Ah ja, okay. Naja, steht immer irgendwas Falsches im Netz. Jetzt hattest du die Macht, über wen und was geschrieben wird und über wen nicht. Ist das eigentlich das Schlimmste für die Promis, nicht erwähnt zu werden?
Also viele Promis sind völlig zwiegespalten, sind also die sagen, also du kommst gerne auf unser Fest, aber das ist natürlich geheim, ja. Also da schreibst du gar nichts, da bist du unser Gast. Insgeheim weiß ich von 3, 4 Einladern, dass sie ganz beleidigt waren, wenn ich nicht schrieb. Oder wenn jemand...
Obwohl sie dich gebeten hatten, nicht
ja,
zu schreiben.
Ja, ja, aber das ist, man will es nicht ganz zugeben, ja. Sie wollen natürlich nachher hören, boah, dieses Fest und der Käfer hat ja serviert wieder, wahnsinnig. Das wäre ja schade für die Abendzeitung, wenn wir das nicht schreiben würden. Ich habe auch manchmal mich dagegen gestellt. Ich habe 2-mal über Feste geschrieben, wo es eigentlich nicht erwünscht war. Aber dann so ein bisschen abgewandelt. Mhm. Das waren auch, es gab auch Filmproduzenten, wirklich erster Ordnung, die beleidigt waren, die mich morgens um 7 hier anriefen, warum sie nicht in der Gästeliste stehen. Dabei kann ich ja nicht jeden immer in die Gästeliste schreiben.
Also das ist am Ende des Artikels
ja,
immer so, wer war da?
Diese fettgedruckte Namen ist sowieso irgendwie journalistisch ja ein Pipifax, ja. Also da so ein paar Namen aneinander zu reihen, das habe ich dann auch gelassen. Also wie der mich dann anrief und sagte, gerade da, gerade beim Herrn Strauß, ist es mir wichtig, dass ich genannt werde. Also die wollten natürlich die Events aussuchen, wo es wichtig war, wo sie stehen. Und wenn es nicht so wichtig war, so eine Ladeneröffnung auf der Maximilianstraße, da standen sie nicht so drauf. Und diese Einteilung, da hat man schon ganz schön hinter die Kulissen von Menschen schauen können.
Ja, weil ich wundere mich dann doch immer so ein bisschen, wenn ich die Bunte zum Beispiel lese, da gibt's ja dann immer so hinten eine Seite, wo dann steht im Alphabet, wen man wo findet, also welchen Namen man in dem Heft wo findet. Und einmal im Jahr, glaube ich, gibt's ja dann auch so ein Ranking. Also wer ist jetzt in der Bunten am öftesten erwähnt worden und wer ist auf dem ersten Platz und wer ist überhaupt nicht auf dem letzten oder gar nicht da. Also ich finde mich da nie. Nein, aber ich wollte nur sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich das auch sehr schwer ist für eine Society-Reporterin oder Journalistin, so wenn du dann vor deinem Artikel sitzt, den du schreiben musst oder darfst, wen lasse ich weg? Also es ist, ich meine, klar, der fällt sicher sofort jemand ein, den du nennst, aber dann gibt's ja sicherlich noch so viele, wo du vielleicht wie so eine Art Spickzettel hast und sagst, oh Gott, jetzt habe ich den schon 5-mal nicht erwähnt, jetzt muss ich den aber mal wieder erwähnen oder so.
Deswegen gehören diese Gästelisten eigentlich verboten, ja, weil Gästelisten können ja nie komplett sein, ja.
Ja, das wahnsinnig. Wären ja Hunderte.
Ja, also deswegen finde ich, pickt man sich ein paar Leute raus. Es war ja sowieso in der Abendzeitung für mich, ehrlich gesagt, leichter zu schreiben, weil ich sehr, sehr viel Platz hatte und auch wirklich inhaltlich sehr viel bringen konnte.
Ja, du hast ja mal, glaube ich, eine Doppelseite manchmal
und dann
gehabt.
Auch wirklich inhaltlich sehr viel mehr schreiben konnte. Und in der Bunten waren es dann manchmal nur so ganz kleine 10-Zeiler.
Wie hast du dich denn am Anfang deiner Karriere in dieser High Society gefühlt? Hat man dich da auch manchmal so ein bisschen von oben herab behandelt? Hast du auch mal fürchterlich geweint und dich ausgegrenzt gefühlt? Gab's da irgendwas, wo du sagst, oh Gott, das war ganz fürchterlich? Oder wie war dieses Gefühl ganz am Anfang, wo du zum ersten Mal auf den großen Festen eingeladen warst und eben auch diejenige warst, die auch nachher darüber schreiben musste?
Also die großen Feste haben mir eigentlich keine Angst gemacht, die Menschen auch nicht dort. Aber es wurde natürlich, also gerade beim Adel jetzt zum Beispiel, ja, da stand ich ja dann nicht drin, wenn ich nicht eingeladen war, sondern waren wie die anderen Kollegen hinterm Strick. Und Da wurde ich schon manchmal schief angeschaut, ja. Also von Adligen, wie kannst du nur, also bei Hochzeiten, was will man da Böses schreiben? Also besser schreibt doch jemand, der die Namen nicht durcheinander bringt, habe ich dann immer gesagt. Aber es gab zwei Fälle, die ich, wo ich das nicht hätte schreiben sollen vielleicht. Aber von oben herab wurde ich eigentlich selten behandelt. Also diese ganzen Filmleute, in die ich ja dann bald kam, ja, in diese Filmcrew von München, Eichinger, Dietl und so weiter, die haben mich irgendwie gern gehabt, aber vielleicht eben auch Mittel zum Zweck, ja, weil die wussten, die schreibt gut. Und dann habe ich mich aufgehobener gefühlt als auf einem Adelsfest.
Aber grundsätzlich, jetzt mal ganz unabhängig von deiner Person, weil irgendwo spüren natürlich die Menschen auch immer, wer dann du bist. Aber gehört man als Society-Journalistin jemals wirklich dazu?
Also bei den Filmleuten gehörte ich dazu, da war ich die Letzte, die rausgekehrt wurde. Also es gibt ja Kollegen, die werden gleich irgendwie entsorgt.
Ach, du meinst, wenn es spannend wird? Dann irgendwann.
Ja, wenn es spannend wird, wenn die Leute wirklich trinken und
ach so, dann werden die,
so erzählen.
Wenn die vorher nach Hause geschickt.
Dann war ich schon immer sehr lange dabei. Aber ja, so ganz dazugehören sollte man ja eigentlich auch gar nicht. Weil dann hat man diese Distanz nicht mehr, gell? Also die Distanz ist mir bei zwei Leuten, Gunter Sachs und Bernd Eichinger, auch schwer gefallen, weil ich die unheimlich geschätzt habe, sehr, sehr geschätzt, und die mich auch sehr geschätzt haben. Und da bist du natürlich voreingenommen, ja. Also wenn die jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hätten, hätte ich das vielleicht übersehen, eher. Aber die Distanz ist schon manchmal wichtig, weil man natürlich auch gar nicht das Geld hat, da mitzumachen. Ja, also was da in Cannes und in Venedig und in überall verprasst wurde, ich meine, die Boten und Zeug und Kleider. Das war vielleicht mein einziger Fehler, dass ich zu viele Kleider gekauft habe. Ja.
Also da konntest du nicht widerstehen.
Ja, nein, da ist man manchmal angekommen und dachte, man bleibt eine Nacht, und dann blieb man vier, weil noch irgendwelche Sachen sich entwickelt haben, Interviews oder irgendwas. Ja. Und da hatte man dann wieder was gekauft. Das hat mein Mann wahnsinnig gemacht.
In deinem Beruf hast du von deinem Adelstitel niemals Gebrauch gemacht, ihn einfach weggelassen. Die Gräfin war abgetaucht. Hätte die höhere Gesellschaft eine klatschende Gräfin missbilligt? Oder hätten die Leser zu einer Gräfin keinen richtigen Zugang gefunden? Was hat dich denn wahrhaftig zu dieser Entscheidung bewegt?
Also da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich wollte nur auf keinen Fall in der Abendzeitung, wo über den Adel immer gelacht wurde, ja, wollte ich nicht adelig sein. Gut, das habe ich ja schon vorher entschlossen. Das habe ich in der Journalistenschule schon Marie Waldburg geheißen, ja. Weil ich finde, entweder man wird ausgelacht oder man gibt Anlass zu Spekulationen, dass man es leichter hat, Türen aufzumachen. In Amerika vielleicht, ja. Also in Amerika mit dem Countess, yes, welcome und so. Aber
also das ist schon mal wieder vielleicht rausgeholt.
Nein, da haben es die dann immer im Hotel halt irgendwie gewusst. Aber rausgeholt habe ich es nie, weil es eigentlich auch für mich so ein bisschen vorbei ist, ja. Es gibt auch so schlechte Beispiele von angeberischen Adligen, dass ich irgendwie auf keinen Fall diesen doch sehr, ja, sehr exponierten Beruf auf Gräfin stützen wollte, ja. Das wollte ich nicht.
Aber du hast ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch schon in der Schule wurdest du ja auch schon ein wenig damit konfrontiert. Denn du warst ja die vom Schloss oder vom Schlösschen, also in der Grundschule meine ich jetzt.
Ja, ja,
in der Grundschule. Hast du das wahrgenommen oder war dir das da auch schon irgendwie so ein bisschen?
Da war es mir auch schon komisch manchmal, weil ich war in Sport nicht gut, was ich auch blieb. Und da haben sie mir gesagt, ja, Mensch, bist du kasch, schnell Renner, wenn du vom Schloss bist ja null in Sport und so. Das war
also ganz, das war jetzt Schwäbisch.
Das ist heute schon. Du habe. Das sollte jetzt Schwäbisch also gewesen sein.
Nochmal auf Deutsch.
Aber das kannst du. Also du musst dir gar nichts einbilden, wenn du vom Schloss bist, da kannst du trotzdem, kriegst du trotzdem eine 6 in Sport oder so. Also das war jetzt auf Deutsch. Ich wollte irgendwie, nee, das war, also, dadurch, dass meine Mutter eine so wahnsinnig nahbare Frau war, die jeden kannte im Dorf und jeder schätzte sie, kam uns das gar nicht, dass wir was Besonderes sind, waren wir auch nicht. Also, die hat das vorgelebt, katholischen Frauenbund betrieben und Leute zu Hause besucht und Menschen unterstützt. Also es wäre mir nie gekommen, da einen Gedanken zu haben, dass das irgendwie, dass ich anders bin als die Jutta Donderer von der Nachbarschaft. Mhm.
Deinen Mann, Benedikt Freiherr von Perfall.
Das heißt der auch noch so.
Wollte ich gerade sagen, jetzt hast du ja auch noch einen Adeligen geheiratet.
Das ist auch dumm.
Den hattest du 1980 kennengelernt und bereits ein Jahr später hast du ihn schon geheiratet. Es war also Liebe auf den ersten Blick, nehme ich an.
Ja, war es auch. Also ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht heirate, dann, ich wollte ja auch Kinder haben, ja. Und er auch. Das ging relativ schnell. Heute würde man 6 Jahre zusammengelebt haben, aber dann wäre ich 36 gewesen.
Da warst du schon an über 30.
Da war ich schon, gesagt. Ja, beim ersten Kind war ich
Wie
schon
Wie hast du 32. den überhaupt kennengelernt?
Der wollte eine Freikarte für ein Boris Becker Spiel in München. Mein damals Grand Slam, das war doch hier der Nabel der Welt für Sportevents, ja. Dann hat er gesagt, ich wäre doch bei der Zeitung, ob ich an eine Karte komme. Es war eigentlich sehr nett gefragt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich mitgehen kann, dann besorge ich uns 2 Karten. Und so haben wir uns kennengelernt.
Also der hatte schon ein Auge auf dich geworfen.
Den kannte ich so peripher. Ich fand den immer ein bisschen nicht so nett.
Also nicht lieber auf den ersten Blick, auf den zweiten.
Auf den zweiten.
Aber ja, da hast du ihn relativ schnell geheiratet. Seinen Namen hast du ja bis heute nicht angenommen, sondern deinen Mädchennamen behalten. Also ohne zwar Gräfin also und ohne von, aber du hast seinen Namen nicht angenommen. Hat er denn damals deine Entscheidung gut akzeptieren können? Weil das gefällt ja nicht allen Männern.
Also im Pass habe ich ja seinen Namen, gell? Ich habe ihn nur für journalistisch nicht angenommen.
Ah.
Und wenn ich irgendwo anrufe, sage ich auch, hier Marie Waldburg, kann ich bitte so. Ah. Also ich lebe schon sehr mit dem Geburtsnamen. Die Entscheidung des Namens war ihm gar nicht so wichtig, als die Entscheidung, dann doch noch weiterzumachen. Wie ich dann den Maximilian bekommen habe, ja, nach einem Jahr, Gott sei Dank, meine Schwiegermutter dachte schon, da kommt nichts. Und dann kam der Maxi und das war ein sonniges Kind und der wurde getauft. Und da hat der Benedikt eine Rede gehalten und hat gesagt, gut, dass sie jetzt mehr zu Hause ist und überhaupt ihren Job an den Nagel hängt. Und da ging es erst richtig los. Das war, ich glaube, das
du hast
fand
ein bisschen schlucken müssen.
Ja, das war, ja, da ging dann bald der Greta, gell, dann war das eine wahnsinnige Verführung, das weiterzumachen, ja.
Aber er hat ja dann auch akzeptiert. Ihr seid ja immer noch ein Paar.
Ja.
Ich wollte gerade fragen, ihr seid jetzt 40 Jahre verheiratet.
Sind wir, ja.
Was ist denn das für ein Geheimnis bei euch?
Vielleicht, dass wir uns nicht immer gesehen haben. Ich war sehr viel weg. Er war weg. Er spielt Golf, ich gar nicht. Ich war viel verreist. Ich glaube, wenn wir, so wie jetzt im Lockdown, immer zusammen gewesen wären, wäre es möglicherweise schwieriger geworden.
Aha. Aber er hat ja auch dir diese Freiheit gelassen, auch dich zu verwirklichen, dass du deinen Job machen konntest.
Ja, und er hat auch oft drüber hinweggesehen, wenn nichts im Kühlschrank war oder wenn ich nach Hause kam und sagte, boah, ich hätte doch wissen müssen, dass der Boris Becker sich trennt von der Barbara, hat sie mir doch erzählt. Wenn ich dann eine Stunde nur über diese blöden Geschichten erzähle, ja, dann sagt er, also jetzt bin ich auch da, jetzt können wir vielleicht über was anderes reden. Das nahm schon viel Raum ein, ja.
Ja.
Mit wem man gerade kann und wer einem was erzählt.
Ja. Also 82 wurde dann euer Sohn Maximilian geboren und 85 eure Tochter Julia.
Ja.
Warst du die Mutter, die du immer hättest sein wollen?
Ich war schon manchmal gehetzt, ja. Ich kam gehetzt zurück von der Abendzeitung um 4, habe die Kinder am Bus abgeholt und habe auf die Uhr geschaut, weil abends schon wieder irgendwo der Herr Eichinger eine Party machte. Also diese Unruhe, die die Kinder mitbekamen, war bei mir sicher größer als bei anderen Müttern.
Also du warst immer so ein bisschen auf dem Sprung.
Bisschen auf dem Sprung. Und vielleicht haben sie dadurch gespürt, dass sie vielleicht nicht so wichtig sind wie jetzt meine Selbstverwirklichung. Und das tut mir heute leid. Das würde ich anders machen.
Also dieses, dass man in die Türe, in die Haustüre sozusagen nicht den Beruf dann hineinlässt. Aber du warst wahrscheinlich einfach immer...
Aber es war natürlich auch so, man war immer erreichbar, ja. Also wenn dann irgendeine Trennung, Uschi Glas oder keine Ahnung, irgendwas war, hat Frau Riegel am Abend angerufen. Und ob die Kinder jetzt da sind oder ins Bett müssen oder... das war schon ein 24-Stunden-Ding, ja. Man war immer erreichbar.
Jetzt hast du ja 1999 nach 23 Jahren bei der Münchner Abendzeitung, du warst, glaube ich, da, wenn ich richtig gerechnet habe, 51.
Ja, 50
nochmal,
war ich, genau,
oder 50, ja. Nochmal eine Veränderung gewagt und bist dem Ruf der damaligen Chefredakteurin, der Illustrierte Bunte, Patricia Riekel, gefolgt, die dich als Chefin ihrer renommierten Society-Kolumne wollte. Du hattest aber doch eigentlich bis dahin alles erlebt, alles erreicht. Du warst auf den wildesten Partys der Society, bei Oscar-Verleihung, Golden Globes in L.A., Filmfestspielen in Cannes und Venedig, beim Rosenball in Monte Carlo, auf den Salzburger Festspielen mit Prince William in Ascot, mit Mick Jagger in London, trankst Champagner mit Thomas Gottschalk in Malibu, feiertest mit Whitney Houston, Peter Ustinov, Rod Stewart, Burt Lancaster, Richard Burton, Karl Lagerfeld, Mario Adorf, Richard Gere, oh Gott, das ist eine ewige Liste, die man vorlesen könnte und so weiter und so weiter. Du kanntest sie alle, sie kannten alle dich. Warum dann diesen sicheren Hafen nochmal verlassen? Warum nochmal etwas Neues wagen?
Es war, also viele, die du jetzt genannt hast, habe ich dann erst in der Bunten kennengelernt.
Ah, okay, also es gab nochmal einen Unterschied zwischen den Aufgabenfeldern.
Ja, also Mick Jagger zum Beispiel erst in der Bunten, also so privat, ja. Und Richard Burton vorher, aber diese ganzen... internationalen Feste waren bei der Bunten natürlich schon präsenter, ja. Es gab viel mehr internationale Feste. Also ich war dann auch eine Woche in Hollywood bei den Oscars davor, 4 Tage danach nochmal, um diese Vorfeste, um das ganze Gefühl der Stadt, um die Stimmung, für wen man ist als Gewinner. Das war ja sehr spannend und es war auch ein Geschenk, das erlebt zu haben. Also ich sehe das als Geschenk. Weil man ganz anders schreibt, wenn man diese Stimmung in der Stadt mitkriegt. Ja, wenn jetzt Leonardo DiCaprio 3-mal nominiert ist und nie einen Oscar bekommt und dann bekommt er ihn und man ist dabei, dann ist das so viel aufregender, wenn man live dabei ist. Ja.
Also das heißt, bei der Abendzeitung wurde man jetzt international gesehen nicht unbedingt überall eingeladen, aber nein, eben bei Bunte schon.
Also das war ja auch ein finanzielles Ding, man musste ja auch dahin kommen, ja. Also bei der Abendzeitung war ich schon einmal beim Oscar, das hat aber dann die Filmfirma bezahlt, wie Dietl mit Stonk nominiert war. Da war ich das erste Mal bei den Oscars, wo er dann nicht zu dem Governors Ball ging, weil er verloren hat. Oder man verliert ja nicht, aber das war eigentlich ein bisschen ungut, ja. Da waren wir die bösen Deutschen, die
arroganten, schlechte, oder die flätigen.
Schlechten Verlierer.
Also das heißt, du hast eine Tür aufgemacht bekommen nochmal.
Ja.
In die du eben auch eintreten wolltest.
Also ich hatte auch ein bisschen Angst, weil die Bunte galt so als bisschen Haifischbecken, ja, so jeder gegen jeden. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich hatte ein bisschen Angst, dahin zu gehen, weil ich auch wirklich, wie du sagst, eigentlich ein tolles Leben hatte bei der Abendzeitung und auch sehr viel Platz hatte zu schreiben. Ich kenne mich nur. Ich bereue dann manchmal, wenn ich etwas nicht ausprobiert habe. Und nachdem das öfters so ist, habe ich gesagt, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, dann werde ich es irgendwann bereuen. Und so habe ich es dann gemacht. Und es war auch gut so. Also es war kam zur richtigen Zeit. Und es waren tolle Jahre bei der
Bundesbahn. Ja, du hast ja 17 Jahre lang dann bis 2016 dort eben mein gearbeitet. Und sagst ja auch jetzt, dieser Wechsel hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt, obwohl ich weniger Platz hatte, obwohl es stressiger war mit, sagen wir mal, mit Kollegen. Aber es hat sich gelohnt, weil es den Horizont unheimlich erweitert hat. Also viele Leute wollen auch lieber in die Bunte als in eine Münchner Tageszeitung, ja. Mhm. Also die.
Das war eben nicht so regional.
Das war, ja. Und dann hat man doch irgendwie Möglichkeiten gehabt, das einzige Interview mit Charlène von Monaco zu führen. Das hätte ich jetzt als Münchner Abendzeitung wahrscheinlich nicht bekommen, ja. Mhm. Also stand auch nicht so viel drin, weil sie nicht viel sagt, die Frau, aber.
Und du hast ja, glaube ich, auch sehr gut mit Patricia Riekel, die ich ja auch schon für meinen Podcast interviewt habe, auch zusammengearbeitet. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man mit der Chefredakteurin auch doch gut kann.
Sonst hätte man es gar nicht so lange ausgehalten. Nein, die hat einen sehr, sehr guten Humor. Also mit ihr habe ich gelacht, dass es Zeug hält, ja. Und eine unglaubliche Beobachtungsgabe und auch die Begabung, einen dann so ein bisschen natürlich zu schmeicheln und zu sagen, das kannst nur du. Aber die Begabung, einem zu sagen, das traust du dir jetzt zu. Und das fand ich schon gut. Das hat sie mit den Mitarbeitern gut gemacht.
Als Expertin des Hochadels bist du ja auch bei Übertragungen von Hochzeiten der Royals als Gastkommentatorin im Fernsehen präsent. Wurdest du denn auch jemals zu einer, also ich sag mal, so einer dollen royalen Hochzeit eingeladen?
Ja, ich war bei der jetzt kürzlich verstorbenen Cousine Marie von Liechtenstein, die jetzt gerade gestorben ist, Fürstin wurde. Da war ich eingeladen als Cousine. Da habe ich ziemlich gemauert, weil ich ziemlich dick war damals. Und
ja, du warst dick?
Ja, mit 20 oder 90. Na, jedenfalls, da war ich eingeladen und dann nochmal in Luxemburg, da war ich auch eingeladen. Aber sonst war ich mehr im Reporter-Team.
Genau.
An diesen Tischchen, wo man dann so von oben guckt.
Ja.
Und in den Bildschirm eigentlich guckt und schaut, wer vorbeigeht.
Also bei Lady Diana und Prinz Charles Hochzeit saßt du jetzt nicht in der Kirche.
Nein, war ich nicht in der Kirche. Ich muss leider passen. Da hätte ich vielleicht gemerkt, dass sie schon traurig ist. Nein, die war ja nicht so traurig, die wurde erst.
Doch, da war sie vielleicht noch glücklich. Ich habe The Crown angeschaut, ja, natürlich, diese wunderbare Serie. Und da merkt man ja dann doch, ja, so bestimmte
war
Dinge.
War aber auch keine einfache Frau. Also die hat sich das irgendwie anders
Hast
vorgestellt.
Hast du sie auch mal interviewt?
Ich habe sie mal interviewt. Also interviewt war das eigentlich, es war kein offizielles Interview, kriegt man ja mit niemand von England, ja. Also der Charles gibt ja auch keine Interviews mit Umweltzeitungen, ja, aber nicht mit Klatschgeschichten. Nee, ich habe Diana nur in Klosters beim Skifahren erlebt, also ein paar Tage. Und das ist es war keine einfache Frau. Sie ist sehr, 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 sehr mittelpunktsbedürftig.
Jetzt wollen wir aber doch noch ein paar mehr Geschichten aus deinem wunderbaren, schillernden Berufsleben hören. Zumindest, was war für dich unvergesslich schön oder vielleicht unvergesslich schlimm, tragisch, peinlich oder magisch? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, also das muss ich jetzt einfach erzählen.
Also was lustig war oder so, ja. Also tragisch, je älter man in dem Job wurde, hat man natürlich entsprechend viele Beerdigungen erlebt und Todesfälle. Also wie ich das letzte Interview mit Gunter Sachs gemacht habe, da was sehr schön war, muss ich jetzt selber mich selber loben, zu seinem runden Geburtstag. Da hat er gesagt, da habe ich gesagt, wie lange wollen Sie noch leben? Muss er immer siezen im Interview. Und oder wie stellen Sie sich das Ende vor? Oder so, hat er gesagt, wenn der Silberstreifen am Horizont nicht mehr zu sehen ist. Das fand ich so irre. Und kurz danach hat er sich erschossen. Da war der Silberstreifen weg. Gell? So Sachen geben mir wahnsinnig zu denken. Oder wie ich Bob Marley versucht habe abzupassen. Der war da in am Tegernsee. Mhm. Am Tegernsee in der Reha, der hatte Schwerkrebs. Dann musste ich Karin Feddersen, das war so ein Topmodel, im Krankenhaus besuchen. Die hat sich zum Fenster rausgestürzt. Dieses Phänomen schöne Frauen in München ist ja sowieso ganz traurig, was aus denen manchmal wird. Ja, außer Uschi Obermeier, die hat das gut hingekriegt. Aber Karin Feddersen ist traurig, ja, ist ein trauriger Fall.
Ja, war ja auch eine wunderschöne Frau.
Ja, aber doch immer nicht die falschen wirklich. Männer. Immer in der falschen Männergruppe auch, ja.
Ja, aber du hast jetzt unabhängig von den traurigen oder tragischen Dingen,
ja,
gibt
lustig.
Es nicht irgendetwas, wo du sagst, also wenn ich ein Erlebnis rahmen könnte, ja. Dann...
Also der Tanz mit Prinz Charles, da war ich aber noch nicht bei der Zeitung, ja. Da war ich
so getanzt mal.
Ja, das war ein Jugendfest da in Schloss Langenburg, mit denen ist er verwandt. Und da kamen die am Wochenende, Anne und er. Und Anne sollte irgendwie vermittelt werden.
Also wir sprechen jetzt von welchem Jahr?
Ah, das war vielleicht 75, also bevor ich zur Journalistenschule kam.
Da also wo er auch noch gar nicht verheiratet war,
ja,
hätte er ja dich heiraten können vielleicht. Ja, sich in dich verliebt.
Ich weiß gar nicht, ob ich es ausgehalten hätte, aber sah ja ganz gut aus.
Also mit dem hast du dann getanzt?
Mit dem, der hat dann so sich durchgetanzt durch die deutschen Mädchen. Das war eigentlich wirklich süß. Oder bei Elton John hat man auch viel erlebt. Da bin ich einmal zu Tom Ford und habe ihm gesagt, Mr. Testino, der war so beleidigt. Er hat gesagt, ja, ich
Mario Testino,
kurz,
der Modefotograf, du der, hast ja, sozusagen ihn.
Und Tom Ford ist ja ein ganz schlanker, gut aussehender Mario Testino, so ein bisschen fett, bisschen rundlich, ja. Der war wirklich totenbeleidigt, dass ich den verwechsle. Ich habe die einfach kurz verwechselt, wahrscheinlich für irgendwie zu lang Champagner getrunken.
Aber, sehr lustig.
Aber man hat schon, ja, oder dass wir auf diese Party von Mick Jagger auf das Schiff kamen in Cannes. Ja, da hat mich einfach eine Freundin, die Denise Rich, auf so einem kleinen Beiboot, sind wir einfach unter das Boot gefahren. Die war aber eingeladen. Treppe rauf und dann hat sie gesagt, ich bringe hier die Marie mit, das war kein Problem. Das war bei Paul Allen auf dem Schiff, ein Wahnsinnsschiff mit Lift und Helikopterlandeplatz und einer Musikanlage vom Feinsten. Das war zu Ehren von Mick Jagger zu einem Film in Cannes. Und das war schon irre, ja. Da war man plötzlich auf den... Es gab so Momente, wo man sich zwicken musste, ob das jetzt ein Traum ist oder echt. Ja.
Sehr
war
schön.
War schon toll.
Du hast ja auch sicherlich viele Liebesgeschichten kommen und gehen sehen. Hast du mit deinem feinen Gespür für die Menschen meist so von Anfang an geahnt, ob das was wird oder nicht?
Ich habe es oft gespürt und auch dann auch ziemlich bald als Erste geschrieben, also bei der Tochter von Maria Schell mit dem Krötz, das hat man einfach gesehen. Bei Veronika Ferres und Dietl war ich dabei, sowohl beim Kennenlernen und am nächsten Tag zusammenziehen, als auch bei der Trennung. Das spürt man. Wenn die Leute so entflammt sind, das spürt man so, ja. Wenn Frauen dann einfach irgendwie die Kontenance verlieren, ja, und dann irgendwie so beflügelt wirken. Und genauso bei der Trennung, da hat man so gemerkt, das war im Filmball, da dieses genervte Gesicht vom Helmut Dietl und dieses traurige Gesicht von der Froni. Und dann bin ich hin und habe gesagt, was ist denn bei euch los? Da sagt er, wir trennen uns. Und habe ich gesagt, das sagst du mir jetzt einfach so, ja, das ist ja Schlagzeile, gell? Und dann sagt er, ja, da rufst du mich morgen nochmal an, da wollte es natürlich wieder nicht mehr gesagt haben. Aber man spürt natürlich Schwingungen sehr, Man spürt auch, wer zusammenpassen könnte und wer vielleicht gar nicht zusammenpasst. Mhm. Also.
Und wie bist du denn mit den Untreuen umgegangen? Du hast ja wahrscheinlich auch viele Affären hautnah mitbekommen gehabt und konntest dann aber nicht gleich darüber schreiben. Ist ja doch eine recht verzwickte Situation, oder? Wenn man da so ein schönes Fischchen an der Angel hat, wenn man vielleicht irgendwie gesehen hat, wie zwei verschwinden oder sich küssen oder so und du wusstest, ui, aber du konntest ja wahrscheinlich oft nicht dann darüber schreiben.
Ja, da habe ich dann schon angerufen. Ich bin schon dran geblieben. Also bei der damaligen Frau vom Ralf Siegel, dieser schönen Dagmar, die mit meinem Nachfolger von der Abendzeitung, nicht von der Bunten, sondern von der Abendzeitung, am Oktoberfest durch die Gegend hüpfte. Da habe ich genau gesehen, oh je, das der arme Ralf, ja. Da habe ich aber dann angerufen. Und die... Also die Leute, die angerufen werden, die empfinden das eigentlich als sehr fair und sagen, du, wenn jemand anders das auch weiß, dann sagen wir dir Bescheid, dann bist du immer noch die Erste. Manchmal habe ich es auch gleich losgelassen, wenn es nicht so wichtig war. Nein, aber ich finde, bin schon dafür, dass man das nochmal abspricht, weil die Leute haben zum Teil Kinder, ja, und die lesen das dann gerade in der Tageszeitung ist das ja auf dem Titel drauf, ja.
Ja. Und welcher Star oder Royal hat dich in deinem Leben am tiefsten beeindruckt?
Sir Peter Ustinov hat mich sehr beeindruckt, sehr. Der hat immer angerufen, wenn er hier ist, und den habe ich oft getroffen, hat mich sehr beeindruckt mit dieser Begabung, Instrumente und Menschen nachzumachen, das ist einfach unglaublich. Und dieser Scharfsinn, den der hatte, wenn jemand zur Tür reinkam, unglaublich. Und dieser Humor, der hat ein ganzes Orchester nachgemacht, der hat mich sehr beeindruckt. Bernd Eichinger, Helmut Tietl hat mich auch beeindruckt. George Clooney, wenn man will, ist ganz anders wie sein Image. Der ist unglaublich herzlich und lustig und sehr bodenständig. Clint Eastwood hat mich schwerst beeindruckt, weil der hat mich ausgefragt, wo ich herkomme, und so, da hat mich der Florian Henkel Donnersmarck vorgestellt bei seiner Oscar-Party.
Das Leben der Anderen.
Das Leben der Anderen, ein toller Film.
Ja, ich habe ihn gerade vor kurzem mal wieder angeschaut. Ich war wirklich wieder sehr begeistert.
Ein toller Film, und da war dann diese Party, da war eben Clint Eastwood und wollte alles über Deutschland wissen, weil er das Thema ja gerade dann gesehen hatte, ob wir das mitgekriegt haben. Und da saß der Ulrich Mühe, saß da mit seiner Frau, und die weinte so wahnsinnig. Und jetzt danach wusste ich, warum, der war ja dann kurz danach gestorben, gell. Die haben gewusst, dass er Krebs hat, und es war sein letzter Ausflug eigentlich, da nach Hollywood.
Hast du dich denn jemals in einen Star verliebt oder er sich in dich? Wie schwer ist es, so fern der Heimat den Versuchungen zu widerstehen?
Ja, wenn, dann war es eher in München als fern der Heimat. Nein, man verliebt sich natürlich schon schnell in einen Star, weil man ja ganz klar, man ist ja deswegen kein Groupie, aber man hat viel über den gelesen und weiß viel über den, und plötzlich ist der wahnsinnig freundlich, ja, und sieht einen als Frau. Ernsthaft verliebt habe ich mich Gott sei Dank nie. Immer nur so ein bisschen.
Verknallt.
Ja, mehr verknallt. Weil fern der Heimat, so in Hollywood, da weiß man ja, also ich meine, die haben ja wirklich eine Palette von so schönen Frauen, da weiß ich mich auch einzuschätzen, dass der jetzt nicht wegen mir alles andere vergisst. Das habe ich mehr mit Humor gesehen, ja. Ich glaube, Humor ist in dem Job überhaupt das Allerwichtigste.
War die Marie Waldburg auf dem roten Teppich dieselbe wie privat?
Nee, auf dem roten Teppich, das sagen mir manche, oder auch mein Mann findet, ich lache dann irgendwie so viel. Ich versuche da, ich werde da so wie so eine Puppe, die so angedreht wird, ja. Ich frage da Leute Sachen, die ich jetzt zu Hause nie fragen würde. Oder ich bin zu Hause eher still, ja, weil ich manchmal auch so viel geredet habe dann. Ich frage auch Sachen, wo das Kleid her ist oder was sie, wen sie gerade haben zu Hause. Also ich frage Sachen, die mich persönlich jetzt nicht interessieren, ja. Aber ich weiß, meine Aufgabe da zu erfüllen. Und ich weiß, für die Bund ist jetzt wichtig zu fragen, ob die noch mit dem ist und so weiter. Aber das sind zwei, die eine ist so aufgekratzt, ein bisschen unnatürlich, und die andere ist eher still und, ja, still auch nicht, aber jedenfalls, glaube ich, natürlicher.
Muss man sich in diesem Job so ein richtig dickes Fell aneignen, um mal Neid und Missgunst auszuhalten? Du bist ja eine sehr, sehr schlanke, zierliche Erscheinung. Ich habe also nicht so den Eindruck, dass du, normalerweise sind ja deine Erscheinung, diese Konstitution, sind ja oft so Menschen, die so ein bisschen dünnhäutiger sind. Das empfinde ich aber bei dir gar nicht so. Aber gab es jemals etwas so in deinem Beruf, was dich so wirklich verletzt hat oder was dir so richtig nahe gegangen ist? Oder gibt's das bei dir gar nicht?
Hast du? Doch, das gibt's schon. Das gibt's schon. Ja, nahe gehen einem Leute, die sterben, die man, mit denen man gut war, aber auch Menschen, die finden, das habe ich jetzt falsch umgesetzt, ja, weil ich nicht mehr das letzte Wort hatte. Es gab ja auch dann Kollegen, die einen Fehler reinredigiert haben. Das gab's auch. Und das tat mir dann wahnsinnig weh, ja. Ich habe auch mal geheult bei der Bunten, 2-3 Mal. Aber das, finde ich, darf man auch ruhig. Ja, vorher, wenn man auch so erschöpft ist. Aber was war nochmal die Frage?
Ja, nein, einfach, ja. Ob das in deinem Beruf auch was gab, wo du sagst, ja, das daran habe ich so richtig geknapst, also jetzt ohne Namen zu nennen, sondern einfach so eine Situation, wo du sagst, ja, das war ungerecht oder das ist unfair oder ja, das ist gemein oder, also wo man eben wirklich verletzt ist.
Ja, gab's schon. Also es gab natürlich also interredaktionelle Geschichten, die aber niemand interessieren, oder ja, wie dann mein Nachfolger bestimmt war, war ja auch klar, war ja auch ausgelaufen. Und das ist ja witzig gelaufen alles. Naja, also auf jeden Fall war der bestimmt. Und dann hat die Chefredakteurin doch allen Ernstes gesagt, bis der kommt, 8 Monate, arbeitest du jetzt für die Hälfte des Gehaltes? Und da habe ich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, soll ich die Hälfte arbeiten oder wie? Das waren so Ungerechtigkeiten, aber die interessieren jetzt niemand.
Ja, ja. Als das ist ja auch, hat ja viel auch was mit Gerechtigkeit mit und Würde, ja, und so
nimm
zu
mich,
tun.
Nimm ich das ja an oder ja, nehme ich es nicht
ja
an?
Ja.
Und das war so, manchmal haben sie so ihre Spielchen gespielt. Da habe ich mehr drunter gelitten, als wenn ein Prominenter, ich habe einmal einen Fall gehabt, da hätte ich nicht drüber schreiben dürfen. Das war eine auch tragische Geschichte. Und da habe ich lange gebraucht, das wieder hinzukriegen. Das macht mir mehr zu schaffen vielleicht. Aber
ja, also sozusagen, dass du einen Fehler, selber einen Fehler ja gemacht hast, dass du es dir selbst verzeihst.
Ja, das habe ich mir dann verziehen, weil der mir verziehen hat.
Und nach all den Erfahrungen, nach all den Jahren, was denkst du über den Menschen?
Über die Menschen schlechthin?
Ja, genau.
Ich finde die Menschen nach wie vor unglaublich spannend. Ich finde, also ich habe sehr, sehr viel Menschen der nächsten Generation durch meine Kinder, ja. Und kriege immer wahnsinnig gern raus, was die machen, was die lesen, was die beschäftigt, welche Filme die sehen. Ich finde Menschen was unglaublich Interessantes, ja. Also ich möchte nicht aufhören zu staunen über schöne Länder und Menschen. Vielleicht wird man ein bisschen argwöhnischer, weil man mehr dahinter schaut, ja. Also so leicht aufs Glatteis würde ich jetzt heute nicht mehr geführt, wie am Anfang. Mhm. Am Anfang habe ich sehr viel mehr geglaubt, was die Leute mir erzählt haben oder was mir Chefs gesagt haben. Heute würde ich das mehr durchschauen, aber das ist vielleicht auch eine Altersfrage.
Wie hat sich denn diese High Society verändert? Gibt es die überhaupt noch, diese höhere Gesellschaft? Und wenn ja, was macht diese heute aus?
Ja, ich habe das ja immer schwer gefunden zu sagen, wer gehört zur Gesellschaft und wer nicht. Ja, das gibt ja so viele verschiedene Gruppen. Allein in München gibt es eine Literaturgesellschaft, eine Filmgesellschaft. Es gibt ja unglaublich viele, viele Zirkel. Deswegen habe ich auch nicht gern diesen Ausdruck Z-Prominenter oder M-Prominenter, also so
A, B, C, D,
ja, so. Das habe ich nicht so gern. Aber ich meine, inzwischen ist es leider so, dass auf so Partys hauptsächlich Influencer und Blogger rumspringen, ja. Und das hat sich verändert. Ich meine, die muss es geben, das ist ein Zeitgeist, das ist klar. Und die sind auch wichtig für die Trends, ja. Aber wenn die Gästelisten nur noch aus denen bestehen, dann kommen halt auch andere nicht mehr. Es ist ja eine Wechselwirkung, ja. Also dann kommt auch eine A-Klasse-Schauspielerin nicht unbedingt mehr, wenn da jetzt lauter Influencer geblitzt werden nacheinander, ja. Und die A-Klasse-Schauspielerin denkt, jetzt laufe ich durch und werde gar nicht mehr gesehen. Da kann ich mich schon reindenken in die Leute, die dann vielleicht weniger ausgehen, weil das ganze Bild sich verändert hat, die ganze Zusammensetzung von Partys. Aber das kommt schon wieder. Also ich meine, jetzt war ja durch Corona anderthalb Jahre ein irgendwie auch ganz gutes Ausschnaufen, ja, ein ganz gutes Verschnaufen und Nachdenken, dass man nicht auf jede Party rennen muss. Und man vermisst sie auch fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht, junge Leute sicher, aber dieses nicht stattfindende Oktoberfest, diese großen Geschichten, das macht was mit den Menschen natürlich.
Und dein Mann ist wahrscheinlich ganz glücklich, dass du nicht mehr so viel
weggegangen bist. Ich glaube, dem ist es schon fast unheimlich, dass ich so viel da bin. Ich glaube, der hat zum Beispiel gesagt, willst du nicht ein bisschen länger in Griechenland bleiben? Ich habe schon gedacht, oh, das ist aber sehr großzügig.
Fällt dir das Älterwerden schwer, dieser Abschied der Fruchtbarkeit, des Begehrens, der Verführung, der scheinbaren Unendlichkeit des Lebens?
Ja, zwischen Fruchtbarkeit und Begehren ist ja noch ein großer Unterschied. Also man kann begehren bis ins hohe Alter, finde ich.
Ja, ich meine, das selber begehrt werden. Also ja, dieses Gefühl, wenn du so in den Raum reinkommst.
Ja, genau. Oh, da gab es ja so Feste früher, wo dann die Leute so, die Marie und so. Klar, nein, das Älterwerden macht mir, wenn meine Enkel sagen, Omi kriegt man eigentlich immer Falten, wenn man alt ist, dann denke ich mir, jetzt suche ich mir einen Spiegel und schau mal wieder.
Wie süß.
Das kriegt man eigentlich immer Falten. Aber sie sagen so nett, dass man einfach irgendwie auch nicht, das ist ja
so.
Kindermund und Wahrheit. Mhm. Und das Älterwerden macht mir nur, also ich bin früher besser gerannt und besser konditioniert gewesen. Und mehr Sport gemacht, ja, wir haben Tennis gespielt ohne Ende und Ski gefahren bin ich wie der Teufel. Das mache ich jetzt leider nicht mehr. Und das ist mehr ein Zeichen des Älterwerdens. Weniger die Falten und weniger, ja, die Stimme wird irgendwie dunkler. Manchmal sehe ich dann so Darsteller von einem Theaterstück im Resigel, da gehe ich sehr oft hin, Johannes Nussbaum, einer, dann ist der einfach 94 geboren, dann denke ich, boah, bin ich alt. Wenn ich dann diese Besetzung von Filmen auch sehe und von Theaterstücken, ist einfach, man ist einfach schon lange dabei. Aber nee, das macht mir nichts aus. Mhm. Eigentlich nicht.
Ja, du bist also, ja auch, wenn ich dich so anschaue, habe ich zumindest nicht den Eindruck, als bist du geliftet.
Nein. Da hätte ich ja keine Falten.
Ja, nein, aber ich gibt ja auch manchmal auch missglückte Sachen.
Oh ja.
Aber wie siehst du denn diese Entwicklung bei den Frauen, dass man dann ab einem gewissen Alter halt versucht, irgendwo chirurgisch nachzuhelfen?
Also es ist schon fast gang und gäbe. Ich glaube, dass fast jede Frau was gemacht hat. Ich habe schon langsam das Gefühl, dass ich die Einzige bin. Denn ich habe neulich ein sehr nahes Foto mit einem Schauspieler, sehr nah. Es war wirklich, man muss den Arm mehr ausstrecken für ein Selfie. Und da kam eine Zuschrift, mutiges Foto. Ja, das fand ich auch doof. Aber ich finde, die Entwicklung so nachzuhelfen. Ich meine, das muss jeder selber für sich wissen, ja. Ich glaube, dass die Männer das gar nicht brauchen, dass die Frauen immer jünger werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gestandene Männer ihren Frauen sagen, jetzt geh mal zum Lifter, das kann ich ja nicht mehr ansehen. Das macht kein guter Mann. Und ich glaube, das machen sie nur, so wie man sich immer nach dem letzten Schrei kleidet, machen es die Frauen für andere Frauen. Und ich kenne halt wirklich bestimmt 20 verunglückte Gesichter. Da denke ich mir, die war doch vorher ganz toll. So gelebte Gesichter finde ich doch wunderbar. Nee, habe ich aber auch meiner Mutter versprochen, die hat es noch miterlebt, da diesen Trend, dass man, was, das kann man ändern, so ein Gesicht, sie war ganz erstaunt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich aber nie, Mami. Nee, es würde nicht zu mir passen, glaube ich.
Von was träumst du noch?
Ja, das ist gut. Ich träume schon noch von Aufregung. Also, es war jetzt im Sommer sehr ruhig. Ich habe die Kinder gehütet. Es war wunderbar, meine Enkelkinder und alles. Und sehr viel so Local-Geschichten gemacht. So ein Kick, welcher Art auch immer, von dem träume ich vielleicht noch.
Und gibt es irgendjemand auf dieser Welt, den du gerne noch kennenlernen würdest oder gerne kennengelernt hättest?
Ich glaube, ich habe sie alle kennengelernt. Kennenlernen würdest noch. Ja, also eigentlich Mick Jagger habe ich auch, habe ich alle. Nee, fällt mir eigentlich gar niemand ein. Also ehrlich.
Das hätte mich jetzt sehr interessiert, ob es doch irgendjemand gibt, der noch so ein, wie so ein kleiner weißer Fleck in deinem,
also
in deinem Portfolio.
Also den ich aber journalistisch oder als Frau kennenlernen will.
Ja, es kann ja auch eine Frau sein. Also jemand, den, wo du sagst, wow, also der bin ich noch gar nicht begegnet oder die habe ich noch gar nicht kennengelernt. Manchmal begegnet man ja Menschen flüchtig irgendwo, aber ist sehr fasziniert von ihnen und ist dann irgendwie so, dass man sagt, also da mit der jetzt beim Café zusammensitzen und sprechen, das wäre so ein bisschen mein Traum. Es kann auch gerne jemand sein in deiner Erwähnung, der vielleicht schon tot ist. Aber dass du einfach sagst, also den hätte ich, die oder den hätte ich gerne kennengelernt.
Das impliziert ja, dass ich ihn gar nicht kenne noch. Dass ich ihn nur vom Foto in der Zeitung kenne.
Zum Beispiel, ja. Also das ist ja bei dir wahrscheinlich. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel Maria Callas. Die hätte ich gerne kennengelernt.
Ja, wenn du die jetzt dazu zählst, Tote, ja. Ja,
ja, also so, ja. So, es gibt ja manchmal so Menschen, die dich einfach faszinieren.
Da fällt mir auch die Grace Kelly, habe ich auch nicht mehr kennengelernt. Die hätte ich auch gern kennengelernt.
Siehst du, jetzt haben wir eine.
Die hätte ich gern kennengelernt, weil ich ja schon faszinierend finde, wie diese Familie irgendwie auch Unglück erlebt hat, weiter in jeder Generation. Und die hätte ich gern kennengelernt. Ich hätte gern gewusst, wie sie denken. Und ja, stimmt. Oder Picasso hätte ich gern kennengelernt. Aber sonst habe ich sehr viele kennengelernt.
Ja, das ist doch schön. Und dann denke ich, ist das auch ein schöner Schluss für unser Gespräch. Ich danke dir sehr für deine weisen Gedanken. Und es hat mich sehr inspiriert.
Danke, liebe Tanja. Mich auch. Du fragst sehr gut. Und man fühlt
das ist ja Ritterschlag von dir.
Ja, und dann fühlt man sich nicht aufs Glatteis. Nur bei dieser Frage, bei der letzten Frage, aber du hast ja gesagt, Tote dürfen dabei sein. Ja, Grace Kelly hätte ich gern kennengelernt.
Also, ich danke dir.
Okay.